Welcome to Radio Utopistan. Heute wieder auf Deutsch. Today again in German, because of our exhibition on Nature and Justice in Hamburg. Es gibt einen weiteren Talk aus der Veranstaltungsreihe zu unserer Ausstellung über Natur und Gerechtigkeit in Hamburg. Diesmal mit der Autorin Kübra Gümüşay und die Macht der Imagination. Mein Name ist Elisabeth Weidt. Heute geht es um Utopien für morgen, um Macht und Visionen. Kübra Gümüşay hat den Bestseller Sprache und Sein geschrieben, den ich euch sehr ans Herz lege, falls ihr ihn noch nicht gelesen habt. Und gerade ist Kübra Fellow am New Institute in Hamburg und recherchiert zur Politik der Imagination und zu gerechten Zukünften. Sie arbeitet gerade an einem Buch dazu, zu realen Utopien, und moderiert die Gesprächsreihe Utopia Talks am Thalia Theater in Hamburg. Also unsere perfekte Gesprächspartnerin, um über Utopien zu sprechen. Mariam Dabdoub hat wieder famos hier für uns moderiert und wir sprechen über, natürlich, reale Utopien und über die Frage, wessen Träume und Vorstellungen von einer gerechten Zukunft denn eigentlich in die Wirklichkeit übertragen werden und warum, also wer Mittel dafür bekommt, wem zugehört wird. Es geht außerdem darum, was ist denn eigentlich Reichtum, was ist eigentlich Wissen, wer darf das bestimmen, und es geht um Kübras Tante und ein besonderes Putzmittel. Vor allem aber geht es um Macht und wie man sie aufbrechen kann. Viel Vergnügen!
Darf ich direkt fragen? Also ich habe es ja eigentlich bis zum Ende aufgehoben, aber ich bin jetzt schon so neugierig. Wenn du in drei Worten vielleicht deine Utopie, deine oder die Vorstellung einer Utopie beschreiben würdest, welche Worte wären das?
Ich glaube, ein Wort reicht mir schon. Verbundenheit.
Verbundenheit. Und du, Elisabeth?
In einem Wort.
Ohne in keinem Wort, du wirst mich toppen.
In einem Zeichen.
Aber es geht in die ähnliche Richtung. Beziehungen. Oder darf ich nochmal tauschen?
Ja. Ausnahmsweise.
Wechselwirkungen. Also dass Beziehungen in beide Richtungen sich entwickeln.
Kübra, du erforschst alternative Zukünfte und die Politik der Imagination. Vielleicht, wenn wir ein bisschen Richtung Definition gehen, was ist denn eine Utopie und was macht sie aus?
Ja, also natürlich gibt es unterschiedlichste Definitionen von Utopien, auch so historische. Man fängt das an mit Morus und den Geschichten, die Sie alle mit Sicherheit auch schon mal gelesen haben oder mit beschäftigt haben. Ich würde aber vielleicht auf heute schauen, und Utopien sind heute eigentlich quasi Vorstellungen einer anderen, besseren, idealen Welt. Ich würde aber gerne für ein anderes Wort werben, weil womit ich mich tatsächlich eher beschäftige, sind nicht Vorstellungen von einer perfekten Welt und einer quasi in sich geschlossenen Welt, sondern ich beschäftige mich mit Realutopien. Und reale Utopien sind nochmal etwas ganz anderes und gleichzeitig etwas, was mit Sicherheit all Ihnen bekannt ist. Und zwar ist das Wort geschaffen worden von dem Soziologen Eric Olin Wright, der sich mit Alternativen zum Kapitalismus beschäftigt hat und wirbt dafür, dass wir sozusagen so ein bisschen uns verabschieden müssen von einer Gleichzeitigkeit, wo ganz viele Veränderungen gleichzeitig stattfinden und eine quasi Gesamtrevolution vonstatten geht, sondern wirbt dafür, den Blick zu schärfen und auch quasi die Handlung danach zu schärfen, reale Utopien, ja, nicht nur zu sehen, sondern auch zu leben. Realutopien beschreibt und definiert als Orte in der Gegenwart, häufig an den Rändern unserer Gesellschaft, wo Menschen bereits jetzt Werte leben, die in der Gesamtgesellschaft noch nicht als Norm verankert sind. Und wenn wir uns mit so Revolutionen beschäftigen in der Vergangenheit und in der Geschichte, dann sehen wir immer, dass die nicht einfach plötzlich vonstatten gegangen sind und plötzlich Menschen ein komplett anderes Konzept dann hinterher gelebt haben, sondern dass es eigentlich schon immer Orte gab. Eva von Redeker redet dann von so diesen Zwischenräumen, wo diese Welten bereits gelebt worden sind, dann entweder marginalisiert waren oder Minoritäten waren und also jedenfalls nicht hegemonial waren. Und diese Realutopien finde ich deshalb so wichtig für unsere gegenwärtigen politischen Diskurse, weil wir immer wieder erleben, dass sozusagen bestimmte Vorstellungen, bestimmte Forderungen, bestimmte Wünsche oder auch das Benennen von Missständen und die Diskussion hinterher, wie diese behoben werden könnten, immer wieder abgetan werden als utopisch und damit unrealistisch. Reale Utopien aber zeigen uns nicht nur, dass sie möglich wären in der Gegenwart, sondern dass es eine Lüge ist, wenn man behauptet, es ginge nicht anders, als wie der dominante Diskurs behauptet, wie die Gesellschaft konstatiert sei und gleichzeitig aber auch, da gibt es ein sehr spannendes Buch, was ich allen ins Herz legen kann, über den kapitalistischen Realismus von Fischer, wo er darüber schreibt, wie quasi ein kapitalistisches System als ja, real und realistisch und damit aber auch unveränderlich deklariert wird. Und ja, Realutopien, ich glaube, das ist so das Wort, was, glaube ich, am hilfreichsten ist in diesem Diskurs, weil sie uns zeigen, dass es in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft immer Räume gab und geben wird, in denen Alternativen gelebt worden sind und dass es das aber die Orte sind, von denen wir lernen können.
Und du, Elisabeth? Sehr schön. Ja, ähnlich. Ich suche auch nach den realen Utopien oder nach den Utopien in der Wirklichkeit als Journalistin. Und ich habe angefangen als Investigativjournalistin und da gräbt man ja eher immer so den Dreck aus. Also wo läuft es überall schlecht? Wo werden Menschenrechte verletzt? Wo wird Natur zerstört? War da vor allem in Lieferketten unterwegs und im ganz dreckigen Bergbau und so. Oder auch ging es um Drogengewalt in Mexiko. Und trotzdem habe ich immer überall Menschen getroffen, die für Utopien leben und die auch in die Wirklichkeit umsetzen. Also zum Beispiel Drogengewalt in Mexiko, ein Pfarrer, der sich dort für Gerechtigkeit eingesetzt hat und vor Gericht gezogen ist und sich um Angehörige gekümmert hat. Oder wie im Buch um Leute, die ihren Wald schützen, mit Gesetzen. Und da habe ich unsere Art und Weise zu erzählen auch in Frage gestellt, vor allem wie die Medien erzählen. Ich habe vor allem für den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, wo wir nur die Zerstörung oder fast ausschließlich Zerstörung um die Ohren gehauen bekommen. Und ich will nicht sagen, dass wir in einer Regenbogenwelt leben, überhaupt nicht, das Gegenteil. Aber wir blenden in der Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen und auch konsumieren, so als Gesellschaft, blenden wir diese ganzen Utopien aus. Und ich halte das für extremst gefährlich und zeigen ja auch Studien, dass das Menschen depressiv und frustriert macht und sie gar nicht mehr ins Handeln kommen, weil sie sich sagen, ja, was bringt es denn? Es geht doch eh alles den Bach runter. Deswegen finde ich Utopien eigentlich überlebenswichtig.
Und ich würde noch eine Sache ergänzen, und zwar, deine Arbeit, finde ich, zeigt sehr schön auf, was aber auch gleichzeitig verloren geht. Ne? Also du zeigst auch sozusagen Lost Paradises auf oder reale Utopien, die bedroht sind und die uns auch zeigen, dass es nicht nur anders gehen könnte, sondern anders gegangen war und ist und bis heute Realität ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es sehr wichtig, sich auch zu vergegenwärtigen, dass wir auch eine Utopie vorgegaukelt bekommen. Ja, also bestimmte neoliberal-kapitalistische Versprechen, die uns so Sachen sagen wie, ja, wenn du hart arbeitest, dann wirst du einen bestimmten Lebensstandard erlangen und die anderen, vielen anderen Mythen, die mit Sicherheit allen hier geläufig sind. Und auch das ist ja eine Art Imagination. Und wenn wir das mit der Realität abgleichen, sehen wir, dass es einfach nicht deckungsgleich ist und dass viele dieser Versprechen einfach nicht eingelöst werden für die meisten Menschen nicht. Und dann ist natürlich sozusagen, Utopien sind deshalb nicht zwangsläufig gut. Also man muss sich auch immer hinterfragen, wessen Utopie ist jemand anderes Dystopie. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch, aber auch so in den ganzen Gesprächen, die wir sonst so um das Thema Utopien führen und aber auch Dystopien, dass wenn man jetzt einmal schauen würde, das war nämlich eine der ersten Fragen, die ich in so einem Interview bekam und war total überrascht über die Frage und gleichzeitig hat sie so den Nagel auf den Kopf getroffen und zwar, die Frage war, gibt es reale Dystopien? Und für mich war dann plötzlich das irritierend, weil genau das, was du beschrieben hast in deiner Arbeit, was du die Jahre zuvor gemacht hast, war, eine reale Dystopie zu beschreiben und deutlich zu machen, dass das, was wir leben, was vielerorts als die beste Art und Weise des Zusammenlebens propagiert wird, mit der gleichzeitigen Zerstörung anderer Lebensweisen, die viel mehr in Verbundenheit oder in Beziehungsweisen sind, einhergeht und dass wir aber die Dystopie anderer sind. Und diesen Blick zu schärfen, finde ich extrem wertvoll, um jetzt beispielsweise in der gegenwärtigen politischen Diskussion, wo wir sehen, wie die Sicherheit der anderen genutzt wird und die quasi Utopie ist, dass man für bestimmte Menschen Sicherheit leisten und bieten möchte und der Preis dafür aber ist Unsicherheit für alle anderen Menschen. Und dann erleben wir wieder jetzt gegenwärtig einen Militarisierungsdiskurs in Deutschland, den ich zumindest zu meiner Lebzeit nicht so erlebt habe und auch im Abgleich mit denjenigen Menschen, die schon länger in der Friedensarbeit unterwegs sind, auch eine Irritation stattfindet, weil wir können nicht über Utopien sprechen, ohne auch darüber zu sprechen, wer hat überhaupt die Möglichkeit, eine Utopie zu formulieren, überhaupt eine zu imaginieren, wessen Utopien werden von Anfang an als bedrohlich gesehen, wessen Utopien werden als erstrebenswert gesehen. Also wir erleben jetzt nicht eine Kriminalisierung eines Elon Musks, der für die Utopie einer Bevölkerung des Mars wirbt, obwohl er de facto mit dieser Erzählung uns alle gefährdet, indem wir quasi diesen Planeten als quasi ersetzbar verstehen und damit anders mit diesem Planeten umgehen, als wir Menschen mit ihm umgehen müssten. Und damit ist es ein extrem bedrohliches Szenario, wenn man das ganz ernst nimmt. Und da gibt es ja, ich überziehe natürlich, es gibt durchaus sehr kritische Diskurse dazu. Da gibt es mit Sam Altman und vielen anderen in der Welt Verfechter, mehrheitlich männlich, die ja eine existenzielle Bedrohung der Menschheit skizzieren und gleichzeitig dann nicht wirklich schauen, wie wir alle Menschen in eine gerechte Zukunft retten können, sondern bestimmte Menschen, von denen sie glauben, dass sie besser equipped sind, um in dieser Zukunft zu existieren. Und da gibt es gerade im Silicon Valley wirklich sehr gefährliche Bewegungen und Entwicklungen. Nicht ohne Grund haben viele dieser Menschen nicht nur ein, zwei, sondern sehr viel mehr Kinder. Und nicht ohne Grund hat Elon Musk, ich glaube, 8 oder 9 Kinder, also vielleicht sogar noch mehr. Und diese Bewegung und diese, es war auch lange wissenschaftlich eingebettet. Also bis vor kurzem gab es immer noch an der Universität Oxford ein Institut dazu. Und inzwischen mit vielen Skandalen, die jetzt aufgedeckt worden sind in dem Bereich, bewegt sich da zum Glück auch die etwas und die Kritik wird immer lauter. Aber es ist ein wichtiger Punkt, weil wer hat das Recht zu imaginieren und wessen Imagination wird von allen mit Geld überhäuft und wessen Imaginationen gelten als bedrohlich? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir sicherlich heute Abend noch tiefer eingehen werden.
Ja.
Aber du wolltest erstmal was zu der Frage sagen.
Zur Unterscheidung zwischen Dystopie und Utopie. Mhm. Das hängt ja damit auch zusammen, was du gerade erzählt hast und deiner Frage. Und ich mache es mit einem Beispiel auch aus der Recherche und dem Buch aus dem Intaktal. Und da liegt eben Kupfer unter der Erde und oben drüber ist einer der immer noch biodiversesten Orte, die diese Welt hat. Da treffen zwei Biodiversitäts-Hotspots aufeinander, subtropischer Regenwald, so unfassbar viele Arten an Pflanzen, Tieren und so weiter. Unglaublich schön. Es geht aber ja auch nicht nur um Schönheit, sondern einfach um Leben und Wasser und ein Traum. Und unten drunter ist aber Kupfer. Und da kann man dann, glaube ich, auch gut erkennen, für die einen ist die Utopie, das Kupfer aus der Erde zu holen und zu Cash zu machen. Und für die anderen ist die Utopie, diesen Wald zu erhalten und mit diesem Wald und in diesem Wald zu erleben. Und ich hatte die große Freude und Ehre, Senaida, eine junge Frau, zu begleiten, die dort eben für die Utopie des Waldes kämpft und lebt und ihre Regierung deswegen verklagt hat. Und sie sagt dann immer so, warum, also wenn sie so auf ihr Tal, und sie hat auch nur so ein paar Hektar Land und das ist Wildwuchs, ja, das ist dann auch keine Monokultur, nur Kaffeepflanzen, sondern da wächst alles durcheinander. Und sie steht dann so in ihrem Feld und fasst das auch alles an und es riecht alles so gut. Und sie sagt dann so, warum sehen die Leute das denn nicht? Warum sehen die denn nicht, dass der Reichtum das hier ist, in dem wir stehen und nicht das, was unter der Erde ist? Und das ist für mich auch so eine Frage in dieser Katastrophe, in der wir eigentlich sind, wobei es immer noch erst der Anfang der Katastrophe ist, also sowohl was Naturzerstörung als auch Menschenzerstörung und Kriege angeht. Warum sehen die Menschen denn das nicht? Also wie kann man mit Menschen sprechen? Oder weiß ich nicht, ob man sprechen muss, wahrscheinlich muss man sie alle dahin führen und sagen, fass mal die Pflanze an oder riech doch mal, um zu sehen, was ist Reichtum. Aber dann ist es auch mein Recht zu sagen, das ist Reichtum und nicht Elon Musks Reichtum. Also das weiß ich nicht, wie machst du da die Unterscheidung?
Ja, ich glaube, dass Utopie und Dystopie extrem nah beieinander sind und leider manchmal sogar deckungsgleich, je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Mhm. Und ich würde behaupten, dass es die Utopie gar nicht geben kann. Denn oder eine allumfassende Utopie nicht geben kann, denn sie wird immer für jemand anderen eine Dystopie bedeuten, wenn sie halt mit einem Absolutheitsanspruch formuliert wird und deklariert wird. Weil immer dann, wenn man glaubt, so wie es sei, sei es perfekt oder ein bestimmtes System sei quasi fehlerfrei oder eine bestimmte Art des Zusammenlebens sei fehlerfrei, dann wird halt einfach ausgeklammert, dass wir Menschen sind und Fehler machen. Und dass alles missbräuchlich ist, von Demokratie über eine freie Marktwirtschaft, über Religion, über, also wirklich alles, ich glaube, wir können es durchdeklinieren, es gibt von allem eine Version, die in irgendeiner Form, selbst wenn sie für Frieden und Einigkeit antritt, Zerstörung immer noch in sich tragen kann. Und deshalb ist es, glaube ich, extrem wichtig zu schauen, wie kann man eine wie kann sozusagen Demut mit eingespeist sein, wie kann das Lernen mit eingespeist sein? Und dann könnte man wieder natürlich sagen, okay, gut, das wäre dann halt die Utopie, dass wir eine... Mhm. Ja, aber selbst dann, glaube ich, verfallen wir dann in eine Ruhe, die wir nicht haben sollten. Sondern immer im Bewusstsein dafür zu sein, dass quasi das, was wir als Menschen uns erdacht haben, nicht vollständig sein kann. Und ich glaube, mit der Aufklärung kam natürlich einher, dass Dominieren des menschlichen Verstandes als die Möglichkeit, die Welt sich zu erschließen. Und aber wer sich jemals je tiefer mit irgendeiner Thematik beschäftigt hat, weiß um die Schönheit, Vielfalt und ja auch das Nicht-Erfasst-Werden-Können der Welt in all seinen verschiedenen Facetten, ob nun aus der Weite des Alls oder der Tiefe der Meere oder die menschliche Psyche oder der menschliche Körper oder all die anderen Dinge, die man erkunden kann, dass es infam wäre und absurd wäre zu glauben, dass wir etwas abschließend erfassen könnten. Insofern glaube ich, dass die Suche nach einer Utopie es nicht ist. Aber ich glaube, was es halt immer ist, was wir immer suchen sollten, ist die verschiedenen realen Utopien, die uns aufzeigen, dass es anders gehen könnte und das beständige Erproben dessen. Und das, was du gerade, Elisabeth, gesagt hast, finde ich extrem wichtig, ist auch dann zu lernen, eine andere Perspektive auf die Welt einzunehmen. Und dann aber auch zum Beispiel, ne, es gibt Menschen, die nicht wertschätzen können, all der Reichtum um sie herum, dass sie den nicht sehen können, weil sie derart entwürdigt worden sind und derart unterdrückt worden sind für diesen Reichtum, dass sie über Jahre, Jahrzehnte, Generationen erzählt bekommen haben, dass das nichts wert sei, sondern nur XY, dass da eine Entfremdung stattfindet und ein Verlernen von Wissen stattfindet. Und dass es dann manchmal Generationen braucht, bis dann diese neue Erweckung stattfinden kann. Ich hatte mit einem Hawaiianer ein Interview geführt, der erzählt hat, wie seine Großeltern noch die Sprache sprachen und auch eingebettet und in Verbindung mit der Umwelt und Mitwelt gelebt hatten, wie aber dann plötzlich die Sprache verboten war, wie mit ganz vielen anderen indigenen Völkern, die von den USA eingenommen worden sind und besetzt worden sind und leider auch vielfach einen Genozid erlebt haben und wie quasi die Generation seiner Eltern häufig nicht mit der Sprache aufgewachsen sind, aber auch nicht mit dem Wissen aufgewachsen sind. Und er dann mit so einem fließenden amerikanischen Englisch dann an der Uni saß und plötzlich hörte er mit 24 erst einen Biologen über die Biodiversität auf hawaiianischen Inseln sprechen und war komplett schockiert darüber, wie wertschätzend einer, der nicht aus dieser Kultur stammt, über die Inseln, die er ganz genau kannte, gesprochen hat. Und wie das dann nochmal ihm erlaubt hat, mit einer anderen Perspektive und durch eine andere Perspektive auf das zu schauen, was ihm beigebracht worden ist, als wertlos und minderwertig und sogar nachteilig. Und dann erst lernte er die Sprache kennen, dann erst lernte er all das kennen, von dem du auch gerade erzählt hast, diesen Reichtum zu sehen. Und ähnliche Bilder existieren halt auch dort, wo du meintest, ne, irgendwie das, was unter der Erde ist, nicht das wirklich wertvoll. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir halt berücksichtigen müssen. Ich glaube, die meisten Menschen sehen diesen Reichtum nicht deshalb nicht, weil sie nicht sehen wollen, sondern weil sie beigebracht bekommen, neu ist schöner, glatt ist schöner, perfekt ist schöner. Alles, was quasi keine menschlichen Makel hat, alles, was keinerlei Unebenheiten oder Schönheit hat, ist schön und alles andere, was von dieser Norm abweicht, ist hässlich und weniger wert.
Ja, also wenn man das so zusammenfasst, ist
eine Utopie bestehend aus einer Weltanschauung, ohne sie jetzt zu bewerten, und Imaginationskraft. So kann man sich eine Utopie vorstellen. Mich würde interessieren, wie stärkt man denn Imaginationskraft?
Das versuchen wir bei Radio Tupistan.
Ja. Kleine Werbung an der Stelle.
Und ich habe den Eindruck, es ist sehr schwer. Und die Geschichten, die wir erzählt bekommen, wie ich vorhin schon meinte, sind das Gegenteil von Imaginationskraft. Und gerade in diesem Land, gerade in Deutschland, wird immer zuerst nach dem Haar in der Suppe gesucht, bevor überhaupt realisiert wird, dass da auch eine Suppe ist. Und das ist so traurig. Oder wir hatten mal diesen Bundeskanzler, der meinte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und das ist ja so ein Mindset, das ist so eine Haltung, auf die Welt zu blicken, die so starr ist, die so eine Mauer aufgebaut hat vor einem Mut zu träumen. Oder man wird ja als belächelt und als naiv abgetan, wenn man träumt. Gestern oder irgendwie einen dieser Tage hatten wir auch eine Podiumsdiskussion und da haben wir auch gefragt, was ist denn eure Utopie jetzt in Sachen, es ging um Lieferketten, Gerechtigkeit in Lieferketten. Und da waren vor allem die Herren, ich glaube, es hat so auch so ein bisschen was mit Männern und Frauen zu tun, aber vor allem die Herren im Podium waren so, also, wieso soll ich mir jetzt eine Utopie ausdenken? Ich kann höchstens sagen, was ich nicht möchte. Aber zu sagen, was ich möchte, nein, auf die Idee komme ich gar nicht. Und ich glaube, da ist so viel Arbeit zu tun und da ist so eine riesengroße Leerstelle und auch eine Angst vielleicht, ich weiß nicht, also weil es braucht, glaube ich, Mut zum Träumen,
ja.
Dass alles hilft. Ich glaube, es hilft alles. Und ich glaube halt an Geschichten, sonst würde ich ja meine Arbeit nicht machen. Ich glaube, Geschichten helfen. Weil wir so zugeballert werden mit dystopischen Geschichten, dass wir so viel mehr konstruktive Geschichten brauchen. Und nochmal, ich meine jetzt nicht irgendwie die Geschichte von alles wird rosa, wenn wir irgendwie einen Gemüsegarten anlegen, sondern halt tatsächlich konstruktive Geschichten. Also das Problem sehen, aber nach Lösungen suchen, die Welt kaleidoskopartig betrachten. Und dann gibt es noch verschiedene Ideen, ja.
Ich finde, das geht so ein bisschen zurück auf das, was du vorher angesprochen hattest und vielleicht hast du eine Gelegenheit, da tiefer einzutauchen. Du hast das ja auch gerade wunderschön beschrieben, wie schwer es ist für sehr viele Menschen, gerade diejenigen, die sehr viel Zeit damit verbringen, die Gegenwart, wie sie ist, nicht nur zu kritisieren, sondern auch zu dekonstruieren, wie schwierig es dann ist, eine Alternative zu konstruieren, zu imaginieren, weil sie halt Angriffsfläche bietet, Unsicherheit bedeutet und zugleich aber auch verstehe ich es, weil das Dekonstruieren, also wir werden ständig dazu erniedrigt und entwürdigt, zu dekonstruieren, was ist, um nachzuweisen, dass wir nicht verrückt sind, sondern dass diese Missstände tatsächlich bestehen. Weil wir wissen, dass Fakten offenbar nicht ausreichen. Also die Faktenlage ist klar, was zum Beispiel die Klimakrise angeht und trotzdem findet keine politische Veränderung statt in der Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir gemeinsam zusammenleben und so weiter und so fort. Und das heißt, Menschen, die sich damit beschäftigen, werden ständig dazu erniedrigt, nachzuweisen, dass es diesen Missstand gibt. Das kann man durchdeklinieren bei allen anderen möglichen Missständen, von sozialer Ungerechtigkeit zu Sexismus, zu Rassismus, zu Kolonialismus und so weiter und so fort. Das heißt, es ist eine konstante Form der Beschäftigung. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat von Toni Morrison, wo sie beschreibt, was die tatsächliche Funktion von Rassismus ist. Und da sagt sie, die tatsächliche Funktion von Rassismus ist Ablenkung. Sie lenkt uns davon ab, unser Leben zu leben. Und dann nennt sie viele Beispiele von ja, Diskursen, die geführt worden sind und ja auch Forschungen, die stattgefunden haben, um beispielsweise nachzuweisen, dass schwarze Menschen ebenbürtig sind. Und sie sagt am Ende dieser Rede oder dieses Abschnitts in ihrer Rede, es wird immer eine weitere Sache geben. Und ein anderes Zitat, was für mich sozusagen, so dieses Zitat war ein Initiationspunkt, an dem ich dann begonnen habe, mich mit dieser Recherche und dieser Thematik zu beschäftigen. Und das andere Zitat war ein Zitat von einem der ehemaligen Chefberater des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, der sagte in einem Investigativreporter der New York Times, Ron Suskind, folgende Worte. Und ich muss sagen, nur als Disclaimer, diese Worte waren für mich, als ich sie das erste Mal gelesen habe, wie so ein Schlag in die Magengrube. Denn sie haben mir einen Spiegel vorgehalten, den ich in der Form mich noch nie getraut hatte, reinzublicken. Und zwar sagt der Chefberater von George Washington, Nee, nicht George Washington. George W. Bush, so rum. In Washington. Sagt er, when we, also ich sage es kurz auf Englisch, weil ich das dann, und dann übersetze ich schnell. When we act, we create realities. And those you will study. And while you study those realities, we'll act again, creating other new realities. And this is how things will be put into order. We are history's actors and you, all of you, are left to study what we do. Also grob übersetzt sagt er, wenn wir handeln, schaffen wir Realitäten. Und ihr analysiert dann diese. Und während ihr diese analysiert, schaffen wir erneut andere Realitäten, die ihr dann wiederum auch analysiert. Und so wird sich die Welt ordnen. Wir sind die Handelnden der Geschichte und euch allen wird nichts anderes übrig bleiben, als zu studieren und zu analysieren, was wir tun. Und das ist, finde ich, eine super Definition der Linken weltweit und, oder allen Gerechtigkeitsbewegungen weltweit, die ständig dabei sind, damit beschäftigt sind, zu verstehen, wie um ihnen geschieht, um dann nachzuweisen, dass um ihnen etwas geschieht oder um sie herum etwas geschieht. Und dann in der Hoffnung, dass sie das verändern können an dieser Tatsache und dann ist aber schon das Nächste passiert. Das heißt, es geht mir für mich zum, also wirklich gar nicht darum zu sagen, nee, man soll nicht mehr dekonstruieren und zu kritisieren, sondern ich glaube, es ist extrem notwendig und elementar, um zu verstehen, was um uns herum passiert. Und gleichzeitig darf das nicht die einzige Investition sein, die wir zeit- und ressourcentechnisch tätigen in die Arbeit der Transformation und der Veränderung in der Welt. Nämlich, wir müssen auch Zeit, Wissen, Emotionen und Erfahrungen investieren in das Ergründen dessen, was stattdessen sein könnte oder bereits an vielerlei Stellen auf der Welt ist. Willst du kurz was dazu sagen?
Genau, aber da muss man sich auch angucken, wer darf das überhaupt?
Richtig. Und das ist halt, deshalb finde ich es halt, kann ich nachvollziehen, dass viele, die an verschiedenen Gerechtigkeitsbewegungen arbeiten, sagen, okay, wozu jetzt träumen, weil das etwas ist, was sozusagen abgewertet wird. Und gleichzeitig ist es so politisch und so dringlich, alternative Imaginationen zumindest laut auszusprechen und zu erproben und zu diskutieren. Denn unsere Zukunft und unsere Zukunftsvorstellung und unsere Imagination sind kolonisiert. Und auch nicht nur von europäischer Perspektive oder westlicher Perspektive, sondern von einer wirklich sehr kleinen Minderheit, von einer Riege von Menschen à la Elon Musk, die halt einfach die Ressource besitzen, ihre ganz konkreten Vorstellungen davon, wie sie sich die Welt wünschen würden, mit sehr vielen Ressourcen ausgestattet präsentieren dürfen, sodass ganze Forschungszweige sich in diese Richtung bewegen. Also that being said, ist umso dringlicher zu schauen, wie wir. Und ich glaube halt nicht, dass es so einfach ist, tatsächlich Imagination zu, diesen Muskel zu trainieren. Ich glaube, es ist anders bei Kindern vielleicht, die halt nicht mit existenziellen Verantwortungen belegt sind, wie es zum Beispiel ihre Eltern dann sind, die dann mit Überleben sichern und Zukunft sichern beschäftigt sind. Und da ist es dann nochmal anders, das stimmt. Aber ich arbeite mehrheitlich mit Erwachsenen tatsächlich und die ersten Zukunftsworkshops, die wir gemacht haben, wo es genau darum ging, wie können wir sozusagen Menschen darin ermutigen oder wie sähe überhaupt eine gerechte Zukunft aus der Perspektive einer beispielsweise schwarzen Frau oder einer muslimischen Frau und so weiter und so fort und haben mit verschiedenen Gruppen diese Workshops durchgeführt. Und das Schockierende war, dass das Ergebnis dieser Workshops und der utopischen Vorstellungen und wünschenswerten Zukünfte mehrheitlich war, in Sicherheit leben. Und das sagt alles über jetzt aus und eigentlich sehr wenig bis nichts über eine wünschenswerte Zukunft, denn dass Menschen nicht um ihr Leben fürchten müssen in dieser existenziellen Natur oder in dieser existenziellen Dringlichkeit, ist eine Grundvoraussetzung für ein würdevolles Leben. Natürlich wissen wir, es gibt immer, man kann immer Angst um sein Leben haben aus den verschiedensten Gründen, ob nun weil eine Naturkatastrophe geschieht oder man einfach diese, ne, es geht nicht darum, dass einem Mensch nichts zustößt, aber diese Form von Unsicherheit zu spüren in der Gegenwart beziehungsweise als utopische Vorstellung es zu betrachten und Sicherheit zu sein, ist ein Zeugnis davon, wie die Imaginationskraft von bestimmten Bevölkerungsgruppen systematisch eingeschränkt worden sind. Und umso wichtiger ist es, wenn Menschen wie du dann Geschichten erzählen davon, wie es anders sein könnte und anders ist. Und wir aber auch gleichzeitig tatsächlich erkennen, dass das Erniedrigen von Menschen in unserer Gegenwart auf lediglich Überleben und den Lebensunterhalt irgendwie decken und das Monatsende irgendwie sehen oder viel schlimmer, Menschen, die hierher flüchten mit dem Traum, mit der Imagination eines Lebens in Würde, gleichberechtigt in einem freien Land, in einem demokratischen System, wenn ich hierher komme und Jahre, Jahrzehnte zum Teil dahin vegetieren müssen, in Containern lebend, ohne Aussicht auf quasi Zukunft, wo sie wissen, dass sie in Sicherheit sind oder dass sie da bleiben dürfen. Aber ich glaube, dass es ein universelles Phänomen ist und ich glaube, diese Beispiele zeigen uns auch wieder, wie wichtig es ist zu imaginieren, aber auch wie wichtig es ist, die Ressourcen an der Hand zu haben, sodass die eigene Imagination nicht einfach nur eine Träumerei ist, die belächelt oder herabgewürdigt wird, sondern die ernst genommen wird, weil nur so können wir, glaube ich, tatsächlich miteinander würdevoller zusammenleben.
Wenn du, möchtest du nochmal darauf eingehen?
Mir ist eine Geschichte eingefallen.
Oh, ja,
mir ist eine Geschichte eingefallen, auch aus Ecuador, von Chopin Termes. Und zu dem, was du sagtest zur kulturellen Bildung und worauf du referiert hast, von wegen, wie kolonialisiert unsere Imagination ist und unser Denken. Und Chopin ist ein älterer Herr, der ist in den 70er Jahren aus Frankreich, wie er selbst sagt, geflohen nach Ecuador, weil er meinte, Egalität, Fraternität, alles für ein, also stimmt alles nicht. Und er ist von der Elite-Uni nach Ecuador geflohen, weil er keine Lust auf den Konkurrenzdruck und Kapitalismus hatte und hat sich dort in eine indigene Frau verliebt und dann die indigene Welt kennen und lieben gelernt und ist Musiker als Chopin und sammelt indigene Musik.
Apropos jetzt Konkurrenzdruck.
Chopin, ja. Aber er hat jetzt die Musikrichtung gewechselt und hat sich auf indigene Musik ist übergewechselt und macht sie aber nicht selbst, sondern sammelt sie, weil er sagt, die Musik kann so viel besser erzählen als Worte, weil Worte uns in Konzepte drücken und auch in dieses binäre Denken. Und er hat versucht, das Matriarchat zu verstehen als Gegenspieler vom Patriarchat. Und ich saß mit Chopin fast eine ganze Nacht und der schöne Moment oder die schöne Szenerie war, dass Chopin, der Musiker, halb taub war und mich überhaupt nicht mehr verstanden hat. Und deswegen eigentlich nur erzählte und erzählte die ganze Nacht. Ab und zu konnte ich ihm mal so eine Frage aufs Papier schreiben. Und seine ganzen 70 Jahre Wissen kam so in dieser Nacht raus. Das war so schön. Und eine Quintessenz, die ich mir aus dieser Nacht von Chopin und seinem unglaublich reichen Leben gemerkt habe, als alter weißer Mann, ja, ich habe ihm trotzdem zugehört, war, ich habe gefragt, warum ist das Patriarchat denn so stark geworden, wenn es doch eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn es uns doch eigentlich offensichtlich ans Ende unserer Lebensgrundlagen treibt und nur eine kleine Gruppe an Menschen zu Reichtum, vermeintlichem Reichtum verhilft. Und er meinte Schuppe, ja, weil es ist einfach und es ist schlau. Und es fußt auf dieser Erzählung, dieser Imagination, dieser Vision, Utopie, Dystopie, dass, wenn du nur hart genug arbeitest, du irgendwann zu diesen Lucky View gehören wirst, die eben davon profitieren. Und diese Erzählung ist offenbar so stark, dass sämtliche offensichtlichen Gegenbeispiele, sei es aus der Wissenschaft oder einfach aus der eigenen Anschauung, dass die weggedrängt werden und diese Erzählung, dass irgendwann gehöre ich auch dazu. Ich muss nur die anderen, die irgendwie auf der Leiter ein bisschen unter mir stehen, muss ich noch weiter runterdrücken, dann komme ich schneller nach oben oder so. Diese Erzählung ist eben laut Chopin, und ich glaube das, und da gibt es ja auch Forschung zu, ne, und ich glaube, du kannst das auch bestätigen. Ich glaube, das ist so eine Imagination, die es zu durchbrechen gibt. Wenn wir, damit meine ich jetzt uns konstruktiv Lesende und Erzählende, es schaffen, diese Erzählung als Fake zu enttarnen, dann werden Leute andere Erzählungen suchen, und die vielleicht eher an der Realität sind und an der tatsächlichen Utopie.
Darf ich dir mein Zitat beisteuern, ja, weil es so perfekt dazu passt? Ja, gerne. Tut mir leid, du bist so unter der Moderationsaufgabe enthoben worden. Versuch zu intervenieren.
Nach dem Zitat bin ich wieder
abstand. wenn wir dir den Raum endlich geben. Genau, ganz kurz, weil es passt perfekt dazu und die Formulierung ist fast exakt gleich. Deshalb ist es so schön, das zu hören aus einer ganz anderen Lebensperspektive auf einer ganz anderen Ecke der Erde. Und zwar ist es von Adrienne Mary Brown, wo sie die verschiedenen, also listet auch Personen auf, die in den letzten Jahren durch rassistische Polizeigewalt in den USA ermordet worden sind. Und sie sagt, all diese Personen sind ermordet worden, sind gestorben, weil die Imagination, dass diese Menschen qua Aussehen, qua racialized identity eine Gefahr seien, so dominant ist, dass alles, was dem widerspricht, quasi ignoriert wird und dass deshalb Menschen sich gerechtfertigt fühlen, diese Menschen zu ermorden. Und das ist so interessant zu hören, wie jemand anderes auf einer ganz anderen Perspektive die gleiche Analyse trifft. Und ich glaube, tatsächlich kann man, wollte auch, ne, diese Frage finde ich so schön, warum sehen die Menschen diese Schönheit nicht? Weil die Imagination, dass andere Dinge schöner sein oder wertvoller sein oder wertiger sein, so viel dominanter ist, dass Menschen nicht mehr sehen können, was sie eigentlich sehen könnten, wenn sie dann lernen würden, mit beispielsweise dem Herzen zu sehen.
Und wenn wir über Lernen sprechen, und du hast es vorhin auch kurz angerissen, das Thema Wissensproduktion, das hat ja auch etwas mit Macht zu tun, Macht über Wissen. Wer bestimmt denn die Wissensproduktion?
Ja, es ist je nach Kontext, ne, aber wir bewegen uns hier in einem Land, wo Universitäten die Orte sind, an denen die dominante Wissensproduktion stattfindet und aber auch die Gatekeeper, also diejenigen Menschen sind, die dann auch mit darüber entscheiden, was als Wissen gilt und was nicht. Und gleichzeitig haben wir ja auch in den letzten Jahren sehr viel Veränderung erlebt. Ja? Also wir haben erlebt, wie ganz andere Formen von Wissen plötzlich endlich als solche erkannt worden sind. Also die ganzen Studien aus den letzten Jahren kennen Sie mit Sicherheit, wo beispielsweise anhand von medizinischen Untersuchungen deutlich gemacht worden ist, wie sich sehr viel an der männlichen Erfahrung orientierte, am männlichen Körper orientierte und aber eine weibliche oder aus Perspektive einer Frau oder einer Cis-Frau, dass diese Erfahrung, dieses Wissen beispielsweise nicht nur nicht aufgenommen wurde, sondern viele sogenannten Frauenkrankheiten entstanden sind, die unterstudiert, unterfinanziert und häufig wurden so ganz normale Dinge wie Hormonschwankungen dann, das ist jetzt sehr viel länger her, aber trotzdem, so war es mal, unter Wahnsinn zum Beispiel eingeordnet worden sind. Ein ganz dominantes Beispiel, was ich immer wieder nutze, inzwischen glaube ich, kennen es alle, ne, Klassiker. Was sind Symptome von Herzinfarkt bei einem Mann? Das ist so ein Herzstechen. Bei Frauen ist es halt unter anderem Schmerzen im Bauch und Übelkeit und Stechen hier. Also ganz andere Symptome, was dazu führt, dass Herzinfarkte bei Frauen sehr viel später identifiziert werden als solche, als bei Männern. Und Konsequenzen dessen kann man sich natürlich dann ausdenken. Und das kann man durchdeklinieren durch alle anderen möglichen gesellschaftlichen Bereiche. Medizin ist halt nur so schön anschaulich, weil man das da mit seiner radikalen Konsequenz so schön beschreiben kann oder so dramatisch beschreiben kann. Und dann haben wir halt gleichzeitig Wissen, was in unserer Gesellschaft, das ist jetzt ein Beispiel, ne? Also Mann, Frau, diese konstruierten Kategorien und wie es eine Abwertung gibt. Und wenn wir uns tiefer beschäftigen mit den Hexenverbrennungen und den Hexenjagden, die stattgefunden haben im Mittelalter, da war es auch ein Bedrohtsein, gefühltes Bedrohtsein durch alternatives Wissen, was mit Pflanzenkunde zu tun hatte, was mit auch einem Verständnis von des weiblichen Körpers zu tun hat. Bis heute, wo wir... Das passt wieder so gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, ne? Wessen Imagination ist bedrohlich, wessen Imagination ist das, was wir begrüßen, wo wir zu uns geflüchtete, migrierte Communities haben, die ein Wissen darüber entwickeln, wie man ohne Geld, ohne quasi monetäre Währung miteinander in Gemeinschaft, in Tauschwirtschaft leben kann und Communities bilden kann, wo man in Solidarität miteinander ist, wie das kriminalisiert wird, wäre dann die gleiche Praxis, wenn sie durchgeführt wird von Bourgeois oder akademischen Schichten oder politisch Informierten, die dem hiesigen System und der hiesigen Hegemonie zwar vielleicht kritisch gegenüber eingestellt, aber trotzdem ihr nahe seienden Menschen dann praktiziert wird, dann ist es Commons, dann ist es eine alternative Kommune und Gemeinschaft. Und die gleiche Praxis dabei ist dann anderswo bedrohlich. Und das sind, finde ich, alles so, deshalb hat dann für mich im Laufe der Reise war dann, was sind reale Utopien? Und ich habe dann, natürlich bin ich zuerst, habe ich dann gedacht an so alternative Gemeinschaften, anarchistische Communities, an feministische Communities, an so Ökodörfer und habe die auch besucht. Und gleichzeitig dachte ich mir, so vieles von dem, was da praktiziert wird, ist auch Praxis an Orten von Menschen, die überhaupt nicht gesehen werden als ProduzentInnen von Wissen. Und ich musste dann zum Beispiel total an meine Großtante denken, die, es war so, ich glaube, so 10 Jahre her, da habe ich mich angefangen, mit Zero Waste zu beschäftigen und habe es, also es hat exakt vor 10 Jahren aufgehört, so rum, weil dann wurde ich schwanger und habe ein Kind bekommen und dann war plötzlich alles nicht mehr möglich. Also es ist möglich, aber mir war es nicht mehr möglich. Aber bis dahin hatte ich so 2-3 Jahre lang versucht, Zero Waste zu leben oder zumindest da irgendwie ranzukommen. Und dann unterhielt ich mich mit meiner Großtante darüber. das ganze Wissen, was ich bis dahin hatte zu Zero Waste, hatte ich bezogen von so bestimmten Blogs und YouTube-Kanälen von Menschen, die halt eher in urbanen Räumen lebten, ausschließlich im Westen lebten. Und dann rede ich mit meiner Großtante und fing dann an, sie auszufragen, wie sie denn früher gelebt haben. Sie haben das Wort nicht gehabt, aber sie haben Zero Waste gelebt. Sie haben beispielsweise, wenn sie dann das Feuer auf dem, wenn sie dann das Essen gekocht haben, auf dem Feuer mit der Asche, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt, aber so Aschwasser, und du kannst mit dem Wasser, wenn sich die Asche absetzt, kannst du dann zum Beispiel deine Haare waschen. Das ist ein wunderschönes, ein wunderschöner Weichspüler. Du kannst damit mit der pasteartigen Version der Asche, dann zum Beispiel, das ist ein perfektes Scheuermittel. Also es gibt, ich habe die ganze Zeit gefragt, und wie habt ihr das gemacht? Und sie hatte eine Antwort. Und wie habt ihr das gemacht? Und sie hatte eine Antwort. Und dann war dann für mich in dem Moment total beschämend klar, dass das ganze Wissen die ganze Zeit vor meiner Nase war, aber ich habe es ganz woanders gesucht. Und deshalb, ja, es glaube ich viele verschiedene Gründe, warum die Wissensproduktionsprozesse, warum bestimmte Menschen als Wissende und Expertinnen angesehen werden und andere als Menschen, die lediglich höchstens Erfahrungen haben.
Ja, und ich glaube, dass es eben auch Versuche gibt, durch Gerechtigkeitsbewegungen diese Lücke auch irgendwie zu füllen. Unter anderem eben zum Beispiel durch Workshops für konstruktives Erzählen. Hast du noch andere Beispiele vielleicht, wie man versuchen kann, diese Lücke zu füllen, diese ja auch ungerechte Lücke zu füllen?
Ich glaube, das hat ganz viel, wie du schon sagst, mit Wertigkeit zu tun. Ne? Was sehen wir als Reichtum an? Was ist wertvolles Wissen und was wird als Naivität oder ist doch klar abgetan? Dasselbe wie, was ist wertvolle Arbeit, was ist nicht wertvolle Arbeit, wofür geben wir Geld aus? Und wie man diese Lücke schließen kann, ich wünschte, es gäbe irgendwie so einen Hebel und dann ist diese unglaublich große Lücke oder wäre überhaupt mal klar, dass diese Lücke da ist. Also ich glaube, allein zu erkennen, dass wir diese wahnsinnige Lücke haben, würde schon helfen, sie zu schließen. Und ich glaube, es gibt an sehr vielen Orten, du ja wahrscheinlich auch, so viele Menschen, die versuchen, diese Lücke zu schließen. Leider ist halt unser großes Bildungssystem gar nicht darauf aus. Also da geht es vor allem um diese klassische Idee von, was ist Wissen, wenn man es in irgendeine Excel-Tabelle schreiben kann, dann ist das Wissen. Aber zum Beispiel, ich konnte Salayaku besuchen, eine indigene Gemeinschaft in Ecuador im Amazonas, und die haben es geschafft, ihr Wissen in den Westen zu transportieren, ohne es, und es ist trotzdem ihr Wissen. Also sie haben es sich nicht klauen lassen, sondern sie haben es geschafft und sie sehen sich selber auch als Brücke zwischen der indigenen Welt und der westlichen Welt. Also sie nehmen diese unglaubliche Aufgabe auf sich, uns dummem Westen zu erklären, wie man denn vielleicht mit der Natur leben könnte, und laden WissenschaftlerInnen ein und laden PolitikerInnen und NGOs ein und schaffen das tatsächlich auf eine Art und Weise, dass da kein Ausverkauf oder halt wenig Ausverkauf. Natürlich gibt es dann immer Angleichungsmechanismen und Strategien, aber zumindest sie selbst sehen ihr Wissen bewahrt und vervielfältigt.
Du hast ja mit deiner Reihe Utopia Talks hast ja eigentlich auch einen Versuch gestartet, vielleicht diese Lücke zu füllen, auch als Expertin der Politik der Imagination. Was würdest du sagen? Welche Ressourcen braucht es denn vielleicht?
Also ich fühle mich noch nicht als Expertin der Politik der Imagination, zumindest eine Lernende auf dem Wege. Also ich glaube, das, was wir gerade besprochen hatten, ne, also zu verstehen, dass das, was wir gerade leben und das, was uns als Realität und als einziger Weg vorgelebt wird, dass das auch eine Imagination ist und dass es legitim ist und politisch notwendig ist, andere Imaginationen. Also ich glaube, also bei den ganzen Workshops, die ich jetzt gerade mache, wir haben jetzt dann überlegt, okay, gut, wie können wir dann andere Methoden kreieren und schaffen, die Menschen ermöglichen, in die Imagination eine Alternative zu kommen, und zwar insbesondere jene Menschen dazu zu bringen, in die Imagination eine Alternative, einer gerechteren Welt zu kommen, die ganz genau wissen, was jetzt falsch läuft. Also ich finde, den Schritt zu überspringen, von sich nicht mit der Gegenwart und einer Dekonstruktion der Gegenwart zu beschäftigen und dann quasi zu springen in die Imagination einer gerechteren Welt, ist halt nicht wirklich nachhaltig, weil dann dabei immer die Reproduktion dessen stattfindet, was man für gegeben und unveränderlich in der Gegenwart hält. Und damit kommt man nicht wirklich weiter. Also es ist, unser Fokus ist auf Menschen, die sich sehr intensiv mit bestimmten Ungerechtigkeiten dieser Gegenwart beschäftigen. Also jetzt demnächst machen wir zum Beispiel einen Abend mit LandwirtInnen. Ein anderer Abend wird sein zum Thema Queer Families. Aber weil wir hatten in der Vergangenheit Abende, wie würde eine Landwelt aussehen ohne Privat- und Landeigentum, und haben bei einem anderen Abend die Rolle von Musik, von Schauspiel und Theater, von Literatur untersucht. Und drei verschiedene Abende, wo wir uns mit Menschen zusammengesetzt haben, die ganz genau wissen, warum diese jeweiligen Industrien einfach kranken. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand hier sich mit Musik beschäftigt. Ich glaube, da kann man wirklich auch wochenlang und nicht nur einen Abend lang darüber diskutieren, was alles strukturell falsch läuft in diesem System und wie eigentlich Methoden der Heilung in einer Gesellschaft durch Erzählungen, durch gemeinsames Musizieren, das Verarbeiten von Traumata oder Missständen in einer Gesellschaft durch Theater und Schauspiel, wie all diese Dinge industrialisiert worden sind und wie einige wenige, wie hier jetzt gerade auch auf der Bühne sitzen dürfen und allen anderen erzählen, sozusagen oder Dinge vorspielen oder musizieren, statt dass es etwas ist, was spontan entsteht oder was rituell entsteht und was quasi eine Gemeinschaft zusammenhält und trägt und erleben stattdessen, wie das ein Konsumprodukt geworden ist. Und all diese Abende, da ist das Ziel gewesen, zu schauen, zu experimentieren, wie können wir die Imaginationskraft von Menschen erweitern und diesen Muskel trainieren. Und die Erfahrung ist, es ist nicht möglich, das zu tun, überhaupt in die Imagination einer Alternative, einer gerechteren Welt zu kommen, ohne dass den Menschen die politische Dringlichkeit dessen bewusst ist. Weil das Dekonstruieren der Gegenwart, daran hängt auch ihr Überleben. Daran hängt auch die Selbstvergewisserung, dass sie nicht verrückt sind oder dass andere auch diesen Missstand sehen. Erst wenn das gedeckt ist, erst wenn das besprochen ist, ist es möglich, in die Imagination zu kommen. Und das auch ist, finde ich, extrem schwierig, weil viele dann leider verfallen in sofort, was ist realistisch, Szenarien und nicht so sehr in das, was sie sich wirklich wünschen würden. Und da ist der Trick tatsächlich, sich mit Sehnsüchten zu beschäftigen. Wonach sehnen wir uns? Und dann hast du eine ganz andere, auch im Körper, ich weiß nicht, wo Sie Sehnsucht verorten würden. Vielleicht kann das ja jemand alle mal zeigen, wo würdet ihr Sehnsucht im Körper verorten? Da. Interessant, genau, auch bei mir wäre. Aber Imagination würde ich, ne, ist das anderen ähnlich, wo würdet ihr Imagination verorten?
Kopf.
Ja, Kopf, ne? Ja. Und Sehnsucht ist das, dann rutscht es so runter und plötzlich ist man hier. Und dann öffnet sich, finde ich, es war jetzt alles super esoterisch für alle, die später dann zuhören.
Ich wollte noch nicht mal mit Pachamama anfangen.
Aber dann öffnet sich ein anderes, eine sinnlichere Wahrnehmungsebene, auf der man dann langsam anfangen kann, das zu ergründen, wie fühlt es sich denn an? Man muss jetzt nicht sagen, okay, wir haben dieses und jenes Startkonstrukt und dieses und jenes wirtschaftliche Konstrukt, sondern es geht erstmal, wie fühle ich mich in dieser Welt und dann fangen wir an, gemeinsam diese Welt zu ergründen. Und dann ist aber immer auch die Gefahr, und das finde ich auch wichtig zu betonen, dass dieses Beschäftigen mit alternativen Zukünften, Utopien auch dazu führen kann, dass man so ein bisschen dann wie schön wäre es, aber auch scheiße, wie, so ist es nicht und dann wiederum verfällt in eine Ohnmacht, weil man die Diskrepanz erkennt zwischen dem, wie es ist und wie es sein könnte. Und dann aber wiederum versuchen wir dann, haben so kleine Tricks, ich weiß jetzt nicht, ob ich will das auch nicht verraten, was dieser Trick ist, weil dieser Überraschungsmoment ist total toll, wenn man an so einem Abend teilnimmt und ich will das jetzt nicht spoilern für diejenigen, die es dann machen, aber dann geht es halt auch darum, den Blick dafür zu schärfen, was davon jetzt schon möglich wäre und auch das zu trainieren, weil Imaginationskraft allein, ohne aber auch Handlungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeit damit zu verknüpfen, führt halt letztlich dazu, dass es wirklich bei einer Träumerei bleibt. Und wir dann eigentlich nur Ohnmacht im Menschen sehen.
Ja, das erinnert mich an einen Workshop, den ich mal in Ramallah gegeben habe zum konstruktiven Erzählen, also im besetzten Palästina letzten Sommer, noch vor dem 7. Oktober. Und da ist, also mit Utopistan machen wir ähnliche Übungen dann. Ne? Die Leute sollen sich auch vorstellen, was ist ihr Utopistan, in welcher Gesellschaft möchtet ihr leben? Und das war eine Gruppe von so 20 Leuten, die alle irgendwie zivilgesellschaftlich engagiert sind in Palästina. Und wer mag, darf es dann vortragen, kann es vortragen. Und eine Frau hat ihre Utopie vorgetragen und das war, mit ihrem Kind ans Meer zu fahren und ein Eis zu essen. Und als sie das erzählte, musste sie weinen. Logisch. Ist unmöglich. Ist heute noch unmöglicher, als es vor dem 7. Oktober war. Und da waren wir alle hilflos. Und ich war auch nicht, also ich war logischerweise nicht in der Lage, hier zu sagen, ja, mach doch mal eine Friedensdemo, in 3 Jahren kannst du mit deinem Kind Eis essen am Strand. So ist nicht. Ich habe dann mit einer Psychologin, Psychotherapeutin hinterher drüber gesprochen und die meinte, ja, du kannst zum Beispiel, wenn ein Kind gestorben ist und dir der Wunsch oder die Utopie ist, das Kind soll zurückkommen, dann das realistisch aufhängen und sagen, ja, das Kind wird nicht zurückkommen. Aber was könnte denn der erste Schritt sein, oder ein kleiner Schritt sein, das irgendwas damit zu tun hat? Vielleicht kannst du dich mit anderen Menschen zusammentun, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, dann könnt ihr euch austauschen oder irgendwie so. Also so einen ganz kleinen Schritt in diese Richtung zu finden, dass du eben nicht in dieser naiven Wunschvorstellung bleibst, dass wir alle in Schlössern leben werden oder Fairytale oder ein freies Palästina es geben wird. Aber mir ist trotzdem Palästina auch gerade nochmal gekommen, als du erzähltest. Diese vielen Protestcamps, die es jetzt gibt, tragen auch dazu bei, dass eine unglaubliche Wissenslücke geschlossen wird. Und auf so eine fröhliche Art und Weise, also auch mit viel Musik und Essen und kulturellen Veranstaltungen und Vorträgen und so. Da geht das so Hand in Hand, so dieser Akt, aus der Realität rauszukommen und gleichzeitig zu bilden.
Das finde ich ein extrem wichtiger Punkt, weil also eine Kategorie in meiner Recherche, wahrscheinlich ist es bei dir ähnlich gewesen, waren so Phänomene wie Occupy Wall Street, dann Tahrir Square, also wie hieß es auf Deutsch, die Proteste in Kairo damals am Tahrirplatz, Lützerath und diese Encampments jetzt aktuell an den Universitäten für Palästina. Die sind alle entstanden aus einer Wut und aus einer Verzweiflung und aus einem Ärger und aus einer Frustration heraus gegenüber einer massiven strukturellen Ungerechtigkeit. Sie ist aber entgegen der Darstellung von außen nicht das gewesen, was dann letztlich stattgefunden hat, sondern an diesen Orten haben wir auch erlebt, wie es anders sein könnte. Also, weil ich weiß nicht, ob irgendjemand hier schon mal in Lützerath war, daran muss ich halt auch denken, als du gesagt hast, so, ne, wie unterscheidet man Dystopie und Utopie? Da lagen Dystopie und Utopie halt sehr, sehr nah beieinander. Da hatten wir zum einen auf der einen Seite diese hässliche Fratze des fossilen Kapitalismus, wo wir einfach eine krasse Destruktion sehen von Mitwelt und Umwelt. Und dann auf der anderen Seite ein besetztes Dorf von jungen Menschen, die mit einer hohen Dringlichkeit hingegangen sind und dort entschleunigt gelernt haben, miteinander eine Alternative zu erproben, zu ertasten, zu erleben und zu experimentieren. Und als ich diese Menschen interviewte und fragte, so, was war dein größtes Learning mit zum Teil über 2 Jahren, die jungen Menschen in diesem Dorf lebten, da sagten sie, dass es Zeit braucht, dass sie geduldig sein müssen. Und das war aber keine sozusagen eine Art Aufgabe von oder weniger tun oder alles andere, was man vielleicht jetzt im ersten Moment denken würde, wenn man sich vorstellt, dass sie sagen, es braucht Zeit. Die Dringlichkeit war nach wie vor da und spürbar. Ich meine, sie leben dort in einem konstanten Protest von über 2 Jahren, sondern es war zu erkennen, dass sie gleichzeitig auch verkörpern und lernen müssen, das zu leben, was sie sich wünschen, was es in der Welt geben sollte, statt dessen, was sie dort protestieren. Jemand anderes, an den ich halt denken musste, war ein jüdischer Israeli, der antizionistisch war und ist und der davon erzählte, der lebt jetzt heute in so einem Friedensdorf, einem sogenannten Friedensdorf in Portugal, und der hat davon erzählt, wie er jahrelang, meinte er, war sein Leben immer irgendwie in der Woche arbeiten, irgendwie freitags protestieren, samstags inhaftiert werden, montags wieder rauskommen. Und so war sein ganzes Leben, so wirklich jahrelang. Und er meinte, er hat irgendwann dadurch gemerkt, dass er das geworden ist, was er, wogegen er ankämpft. Und dass er immer mehr dem ähnelte, was er bekämpfte. Und dass er dann beschlossen hat, da rauszukommen. Und dass er nicht gegen die Besatzung und gegen das Unrecht kämpfen möchte, indem er selber quasi diese Wut und auch die Gewalt, die ihm angetan wird, ständig dann in sich triggert. Dann erzählt, wie er irgendwann dann plötzlich immer ständig in Schlägereien verwickelt war und Co., sondern dass er das leben möchte, wofür er die ganze Zeit gekämpft hat. Und dann hat er mit seinen palästinensischen FreundInnen dann beschlossen, dass sie in dieses Friedensdorf ziehen. Und dann haben sie gemerkt, okay, ja, toll, jetzt irgendwo in Europa um zu verschanzen und dann irgendwie Frieden vorzuleben, ist halt absurd. Das müssen wir halt dort leben, wo wir die ganze Zeit gekämpft haben. Und dann gehen sie zurück. Und das scheitert aber daran, weil es reicht halt nicht, nachzuweisen, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt. Das ist halt auch keine Zukunftsvision. Die Abwesenheit von Gewalt alleine ist nicht die Anwesenheit von. Und so fängt nochmal eine ganz andere Reise für ihn an. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass Widerstand dann nachhaltig ist, wenn man in diesem Widerstand auch Raum schafft für die Praxis dessen, was man sich stattdessen in der Welt wünscht. Und an vielen dieser Camps und allen, die ich besucht habe, findet genau das halt statt. Da erleben wir eine Vielfalt von Menschen, die versuchen, das, was politisch als unmöglich konstruiert wird, nicht nur zu leben, sondern und dann im Widerstand schaut, wir können auch Freunde sein, das ist ja keine Freundschaft, das wissen wir alle, oder?